Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Nach einer Woche Pause sind wir wieder da in unserem VRM-Podcast Korte und Rink. Auch heute darf ich wieder den renommierten und frisch ausgezeichneten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte begrüßen, denn er ist neuerdings Träger der Ehrennadel der Stadt Duisburg. Herr Korte, ich bleibe weiter beim Sie oder soll ich noch irgendwas davor setzen?
Nee, die Adelstitel, die muss ich mir noch erwerben. Die hat man ja nur eigentlich im medialen Bereich, ne? Manchmal natürlich auch nachteilig, wenn man sagt, das ist die Nachricht von gestern.
Ja, aber Sie sind jetzt stolzer Träger dieser Ehrennadel. An dieser Stelle von bestimmt auch allen Hörerinnen und Hörern und Zuschauern herzliche Glückwünsche für diese Auszeichnung.
Ja, war eine tolle Feierstunde in dem historischen Rathaus in Duisburg, haben viele teilgenommen und es war zusammen mit dem ehemaligen Rektor der Universität Duisburg-Essen, mit dem ich eben auch viele Jahre zusammengearbeitet habe, auch als Dekan. Und das hatte was Besonderes, weil es eben darum geht, einen Standort wie Duisburg ja mit großer Reichweite auch populärer zu machen. Und diese Reichweiten, darum haben wir uns bemüht im wissenschaftlichen Kontext als Universität oder als NRW School of Governance. Und ich habe nochmal die Episode zum Besten gegeben, die eben sehr viel Resonanz hatte bei meinem, ich glaube, es war letzter oder vorletzter Auftritt mit Marietta Slomka. Im Heute-Journal hatte sie mich vorgestellt, kurzzeitig mit Professor Korte von der Universität Bielefeld und hat sich dann sofort korrigiert. Und das hat natürlich sehr viel Reaktion hervorgerufen, weil die Leute es empörend fanden, wie man mich nicht Duisburg-Essen zuordnen kann. Und das macht sie auch nicht. Frau Slomka ist da sehr professionell, aber irgendwie hatte sie einen anderen Gedanken. Zumal will man ja nicht zu einer Universität gehören, von dem man sagen kann, die Stadt gibt es gar nicht, ne, Bielefeld.
Also. Ich glaube, sie hat Ihnen zugeschrieben, dass Sie vielleicht Erfolgswissenschaftler sind und da Bielefeld zu dieser Zeit im Pokalfinale stand, wollte sie einfach in einem Erfolgsmetier verorten.
Das kann gut sein, aber das ist der Hintergrund dieser Ehrennadel, der Auszeichnung, dass man die Stadt als Standort doch auch reichweitenstark transportiert.
Lassen Sie uns auf die Politik gucken nach einer Woche Pause letzte Woche. Ich hoffe, Sie haben mich vermisst. Sie haben mir natürlich gefehlt und ja, Sie sind jetzt wahrscheinlich noch ausgeruhter als sonst.
Ja, Sie haben die Zeit genutzt, glaube ich, Tanzschritte zu lernen. Ne? Das habe ich
bekommen. Ja, es war tatsächlich eine Überraschung in Ringslokalrunde mit Tina Villius-Senza, dass wir noch eine kleine Tanzeinlage geschwungen haben. Sie hat mir versprochen, sie führt. Ich habe mich in ihr Schicksal begeben und ich bin ihr zumindest nicht auf die Füße getreten.
Das ist schon mal gut. Das kann man auch metaphorisch interpretieren, was ja die Ausnahme ist für Chefredakteure.
Genau, das ist ja große Leidenschaft, Leuten auf die Füße zu treten. Mhm. Unter anderem, um zu unserem Thema rüberzuleiten, einem Teil der SPD, das, wann bekommen wir es weiß, in unserem Podcast schon mal mit einem Manifest zu tun.
Das stimmt, das stimmt. Wäre eine schöne Formulierung, ist also etwas wie eine Grundlegung, eine Positionsbestimmung, die mehr ist als eine alltägliche Einordnung, die wie so eine Festlegung für längere Zeit ist und das klar zeitlich terminiert vor dem Bundesparteitag der SPD in der kommenden Woche in Berlin hier. Das ist schon sehr absichtsvoll gewesen. Immerhin haben 5 Bundestagsabgeordnete mit unterzeichnet, das andere sind ja eher ehemalige, aber die 5 mit der Unterzeichnung waren natürlich sehr markante Personen, wie beispielsweise der vorherige Fraktionsvorsitzende der SPD oder Herrn Schneider. Mhm.
Oder auch der ehemalige Parteivorsitzende Walter Beuerns.
Genau.
Also es waren ja schon ein paar Schwergewichte dabei, deswegen aus Ihrer Sicht, wie ernst zu nehmen ist denn dieses Manifest?
Es bringt erstmal den alten Flügel wieder nach vorne, auch den pazifistischen Flügel, der offenbar nicht richtig eingesehen hat, worin diese Zeitenwende besteht und sich jetzt versucht zu wehren. Die Zeit hätten sie ja gehabt während der Regierungszeit. Die ist dann offenbar anders genutzt worden. Das sind jetzt mit dem Mützenich keine Personen, die nur zugeschaut haben, aber offenbar kocht da noch etwas. Insofern kann es auch damit zusammenhängen, dass es eben diese Personalrochaden gab, die ja nicht für, sondern eher gegen Mützenich gelaufen sind, dass er auf diesem Weg versucht, ein bisschen nochmal nachzukarren. Das sind natürlich nebengeleitete Motive. Das Interessante ist wirklich zu sehen, dass die Kooperation, das Diplomatische, die Gesprächsbereitschaft mit Russland ins Zentrum gerückt wird. Und das ist doch sehr traditionell im Herangehen für die SPD-Politik mit Russland, zumal eben der jetzige Parteivorsitzende diese Wende ja eingeleitet hat zur Russland-Politik und sich klar vor 2 Jahren mit markanten Aussagen, Reden und Positionspapieren davon distanziert hat und damit die eigene Russlandspolitik der Sozialdemokraten nicht nur kritisiert hat, sondern auch eine Wende herbeigeführt hat. Es ist ein Rückfall, so würde ich das interpretieren, was die Führungsfrage aufhört und was ein bisschen zeigt, wie die SPD sich im Moment offenbar auch fühlt in dieser Koalition.
Sie haben es angesprochen, mit der Russlandpolitik war ja unter anderem auch gemeint, was jetzt in den vergangenen Monaten und Jahren ja vorgeworfen wurde, wie zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier seinerzeit mit Russland kommuniziert hat oder dort sich außenpolitisch aufgestellt hat. Er war ja auch Außenminister. Es ist ja aber klar, wenn ich mich jetzt versuchen würde reinzuversetzen, neben gekränkter Eitelkeit oder inhaltlicher Motivation, man kann ja über gewisse Inhalte diskutieren. Das sollte man ja aber, wenn, dann im geschlossenen Raum machen und nicht manifest drüber schreiben und es manifestieren, im Wortsinne. Aber den Unterzeichnern muss doch klar gewesen sein, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dass das jetzt im Großen erstmal der Stimmung der Partei zum Start einer neuen Koalition, die ohne Zweifel wichtig ist, schaden wird.
Ja, zumal es nicht nur absichtsvoll wird, sondern auch so gedacht ist und es auch diesem außenpolitischen Move des neuen Weltkanzlers Merz auch ein bisschen dagegen läuft, ganz offensichtlich. So ein bisschen aus einer Zuschauerrolle, die einem nicht passt, die man vielleicht versucht zurückzuholen. So kommt es einem vor. Es wirft die Führungsfrage bei der SPD auf, die nach wie vor in der Koalition so agiert, als hätten sie sehr viel Prozente in dieser Koalition dazu beigetragen. Faktisch aber die Umfragedaten nicht besser, sondern schlechter werden und dass bis zum Herbst die Führungsfrage in der SPD auch nochmal neu stellen wird, wenn sie sich nicht über die nächsten Monate deutlich verändert. Also wo ist das sozialdemokratische Thema dieser Regierung, mit dem man auch wieder mehr Zustimmung in der Bevölkerung bekommen kann? Dies ist ein Versuch, über das friedenspolitische Thema das zu machen. Und in der Tat, wenn wir sehen, die Umfragedaten oder die Wahlergebnisse für BSW und auch für die Linken hingen natürlich auch mit Russland-Themen und Diktatfrieden, Friedensverhandlungen und so weiter zusammen. Es kann sein, dass der eine oder andere in der Sozialdemokratie hofft, über dieses Thema Zustimmung zu bekommen. Aber es widerspricht eben komplett der Entscheidungslage und auch der Entscheidungslage der Sozialdemokratie.
Das meinte ich ja. Also natürlich werden die Unterzeichner ihre eigenen Erfolgsaussichten, wenn sie es im internen Kreis besprochen hätten oder garantiert ja auch angesprochen haben, als relativ überschaubar eingestuft haben. Es geht ja aber nicht nur gegen die aktuelle außenpolitische Linie des neuen Kanzlers, sondern ja auch massiv gegen Lars Klingbeil, der ja zumindest nach den Koalitionsverhandlungen das Zwischenzeugnis für relativ wenige Prozent doch relativ viel rausgeholt hat, auch wenn diese Machtposition, die er sich geschaffen hat, da haben wir auch schon drüber gesprochen, bei den Sozialdemokraten ja auch kritisch gesehen wird. Aber es geht ja auch gegen Boris Pistorius, der ja auch relativ deutlich auf das Manifest geantwortet hat, aber das ist ja immerhin der Verteidigungsminister.
Genau, war auch der Einzige, der wie immer ganz klar sich dazu positioniert hat, der formuliert ja so, dass man es auch sofort versteht und nicht drüber nachdenkt, was hat er jetzt eigentlich gerade gesagt. Das ist ja das, was ihn kommunikativ von anderen auch unterscheidet. Und der war da ganz klar, weil es natürlich gegen seine Politik ausgerichtet war. Und das ist erstmal gut, dass eine Partei natürlich eine Debattenkultur hat und immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven versucht, Interessen abzuwägen. Aber warum man das dann gleich in so eine besondere Form der Kommunikation eines Manifestes überführen muss, das ist natürlich politisch sehr problematisch. Denn man hätte ja auch auf dem kommenden Bundesparteitag, da gibt es ja Debattenformate, in denen man dann auf der Bühne sagen kann, dass man doch den Akzent zu sehr in Aufrüstung im Moment legt und zu wenig in Fragen der Diplomatie. Das ist ja sehr gut in so einem Format aufgehoben, das zu diskutieren dann. Aber diese Form war natürlich eine führungskritische Formation, die damit zum Ausdruck gebracht wurde.
In Ihrer Analyse stecken ja wieder mal viele Aspekte drin. Ich versuche mal zwei aufzugreifen. Der eine ist ja die Überlegung, sehen Sie das Potenzial, in so einer inhaltlichen Debatte tatsächlich einen linkeren Flügel in der Wählerschaft über das Thema Friedenspolitik wieder mehr anzusprechen, als das aktuell der Fall ist?
Ein Versuch, aber ich sehe hier nicht das Wählerreservoir auf dem sogenannten Wählermarkt, sondern das ist etwas, bei dem man authentisch vielleicht für andere Parteien werben kann, aber nicht für die Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie hat ja die Arbeitsteilung in der Koalition für eine moderne Arbeitnehmerpartei zuständig zu sein, für Arbeitnehmerflügel, für moderne Sicherungssysteme des Arbeitens, für den sozialen Aufstieg über Arbeit. So werden die Union vielleicht für Industrie und für Arbeitgeber eher zuständig. So sehe ich eher eine Arbeitsteilung. Wo sind jetzt die Themen, die auch von der von Bärbel Baas ausgehen können? Da hat sie ja den einen oder anderen Akzent auch schon gesetzt. Also da sehe ich das Reservoir der Sozialdemokratie, dass man hier den Wählermarkt gut bespielen kann als moderne Arbeitnehmerpartei, aber nicht in diesen Themen des Pazifistischen.
Das ist dann natürlich in dem Zusammenhang mit dem Verteidigungsressort bei den Sozialdemokraten auch Fluch und Segen zugleich. Also zum einen ist es innerhalb des Kabinettes, stimmt ja die Arithmetik, dass Pistorius mit dem Außenminister Wadepool eine Achse CDU-SPD bilden kann. Zum Zweiten hat man natürlich ein Thema, wo man in der aktuellen weltpolitischen Lage eben auch Akzente setzen kann. Und man hat mit Boris Pistorius ja auch jemanden, der ja aufgrund seiner bisherigen Arbeit, glaube ich, wahrscheinlich das Hauptargument gewesen ist, in den Koalitionsverhandlungen zu sagen, das Verteidigungsressort bleibt bei der SPD, weil das ja, wie Sie es beschrieben haben, im Zuschnitt der beiden Parteien jetzt nicht zwingend ein SPD-Ressort ist. Das hätte man sich ja auch wie in der Vergangenheit bei der CDU vorstellen können.
Aber es ist eben für die Sicherheitsdeutschen das zentrale Sicherheitsthema. Und wenn damit die SPD auch punkten könnte, können sie das für sich auch nutzen. Das sehe ich also schon so, dass sicherheitsrelevante Fragen auch im Rüstungsbereich, im militärischen Bereich, in der Frage von Wehrhaftigkeit sozialdemokratische Wählermilieus durchaus ansprechen können. Also daraus kann man was machen, wenn man das eben als Sicherheitsbotschaft auch entsprechend einsetzt in diesen unsicheren Zeiten, in denen jede Woche irgendwo neue Brandherde sich zeigen, ist das nicht schlecht, ein Ressort zu haben, einen Minister zu haben, der eine Sicherheitsgarantie geradezu abgibt durch die Art, wie er agiert, wie er versucht, Wehrhaftigkeit auch wieder zu einem zentralen Thema zu machen, auch nach neuen Instrumenten sucht, wie die Frage des Wehrdienst und so weiter. Also das finde ich jetzt für die Sozialdemokratie neben dem Thema Arbeitnehmerpartei zu sein, kein falsches Herangehen.
Vor dem Hintergrund fand ich es auch erstaunlich, dass dieses Manifest, wenn es das Ziel gehabt haben sollte oder immer noch haben sollte, ein linkes Wählerklientel innerhalb der SPD mit einem Akzent auf Friedenspolitik anzusprechen, dass man ja aber gefühlt im Moment ein Gros des Wählerklientels jetzt auch über die SPD hinaus eben nicht damit anspricht, weil die aktuelle Lage eine andere ist, weil die Wähler sich im Moment nach Sicherheit sehen, weil die Ausrichtung dieser schwarz-roten Koalition auch auf Investitionen in die Rüstung ausgerichtet ist und weil wir ja schon das Gefühl haben, dass gerade Wehrhaftigkeit und die Möglichkeit von Schutz und beschützt werden im Vordergrund steht und das, glaube ich, eher für Irritationen im Gros der Wählerschaft gesorgt hat, als jetzt einen kleinen Flügel in der Sozialdemokratie anzusprechen.
Zukunftssicherheit, das ist die Währung. Wer bietet das? Und dazu gibt es viele Möglichkeiten, innen- und außenpolitisch und eben auch sozialpolitisch, bildungspolitisch, in allen Bereichen geht es um Zukunftssicherheit. Was funktioniert wie? Damit hängt ja auch Zukunftssicherheit zusammen. Und da deuten sich ja die ersten positiven Umfragedaten an, dass die meisten schon annehmen, dass es besser werden könnte. Im Blick auf wirtschaftliche Entwicklung, Wirtschaftswende, Migrationswende war ja ein starkes Wahlmotiv. Die Regierung ist noch zu kurz im Amt, um das jetzt schon in irgendeiner Weise abschließend einzuordnen. Aber bis zum Herbst muss da was kommen. Und ich finde das interessant. Ich habe ja oft hier das Beispiel der Riedbahn genommen. Mache das auch bundesweit, bringe ich das immer, erkläre dann, was das sein könnte, wo das liegt. Aber jetzt kann man ja praktisch die Brücke von Lüdenscheid noch mit dazu nehmen. Auch ein Instrument, das offenbar am Wochenende ja in vielen Zeitungen eine große Rolle gespielt hat, dass innerhalb von 2 Jahren diese Brücke offenbar fertig ist. Zumindest eine Teilbefahrung irgendwie möglich ist. Das ist ja unfassbar. Das braucht ja sonst 20 Jahre. Das sind genau solche Beispiele für alle Lebensbereiche des Bürokratieabbaus, der Bildungsoffensiven, was auch immer. Das brauchen wir. Und das ändert dann auch unsere Einstellung zum Zukunftsdefizit, weil viele gehen von einem Zukunftsdefizit aus. Alles wird negativer. Und ich meine, Sie sind ja in der Maschinerie der Zukunftsdefizite. Das ist ja klar bei Chefredakteuren. Zeitungen sind dafür zuständig.
Nein, wir benennen ja nicht nur Defizite, wir bieten ja auch Lösungen häufig. Ob die dann umgesetzt werden,
Herr Korte? Ja, gut, das ist die Form des konstruktiven Journalismus. Da üben Sie ja noch, ne, oder? Ich weiß es nicht.
Ich bin einfach nur dafür da, den Finger in die Wunde zu legen und dann natürlich Ausblicke zu geben. Ich bin ganz bescheiden, Herr Korte. Ich bin die vierte, meine Position als vierte Gewalt in der Demokratie.
So demutshaft habe ich Sie eigentlich noch nie erlebt. Es muss ein schlimmes Wochenende gewesen sein, dass Sie jetzt so demütig auftreten. Es ist ja alles medial immer fürchterlich unsicher. Und nur die Diagnose, die steht immer fest. Ne? Das ist ja interessant. Also, das ist, das ist ein in sich nicht stimmiges Bild. Ne? Wenn alles immer unsicher ist, müssten ja auch die Diagnosen unsicher sein. Aber medial ist das genau anders.
Das macht ja aber auch den Reiz zwischen uns beiden im Dialog immer aus, dass ich auf der einen Seite bin und Sie der eher sehr ausgeruhte, grundoptimistische, analytische Wissenschaftler sind und wir uns dann meistens irgendwo in der Mitte treffen.
Genau, das ist richtig.
Sie haben eben schon angesprochen, dass das natürlich auch davon lebt, was jetzt die sozialdemokratischen Themen in dieser schwarz-roten Koalition sind. Jetzt könnte man aus dem Koalitionsvertrag ja ein paar Dinge ablesen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es unfair wäre, zu schnell nach Start der Koalition zu sagen, hier, was ist denn jetzt? Also ich sag mal Richtung Digitalminister oder andere Posten, die sich ja erst finden müssen. Ich nehme aber schon wahr, dass jetzt so mit steigender Zeit in diesem Korridor bis zum Herbst man ja die Erwartungshaltung haben sollte oder haben darf, dass sich da zumindest mal etwas angeschoben wird. Man kann jetzt nicht alles ad hoc umsetzen. Sie haben Bärbel Baas angesprochen mit der Diskussion über die Rente beziehungsweise die Beamtenpension, was sie schon mal mit eingeworfen hat. Verena Huberts habe ich jetzt in ein paar Interviews wahrgenommen, die gesagt hat, wir müssen beim Thema Bauen natürlich Bürokratie abbauen, aber es muss vor allen Dingen alles schneller gehen. Sind das so zwei Punkte, die Sie dann sehen? Oder reicht das
nicht?
Nein,
das reicht nicht, aber es kommt hinzu, dass wir den Eindruck haben, dass sie professionell regieren, dass professionell gestartet ist, kein Dilettantenstaat, in keinem Punkt. Das ist eine Sozialdemokratie, die sehr viel Erfahrung gesammelt hat in allen Regierungen. Seit gefühlt 100 Jahren sind die immer dabei. Und zuletzt haben sie ja selbst regiert, also an der Pool-Position, und die Union hat einfach angeknüpft an dem, was sie an Erfahrung hatte. Das spürt man einfach. Das war bei der Ampel fundamental anders. In den Häusern, in den Ressorts, das würde ich nie unterschätzen. Und dann geht eben das professionelle Politikmanagement nicht einher mit dem, was man vorhat. Und
was war bei der Ampel anders, weil von 3 Partnern 2 keine Erfahrung hatten, weil jetzt hat ja von 2 Partnern 1 keine Erfahrung. Also das Verhältnis war einfach anders.
Auch die Regierungserfahrung der Minister, das war ja marginal, was da zusammenkam. Und das ist einfach im Handwerklichen von einer Erklärung Ihnen gegenüber bis zur Umsetzung, dass daraus ein Gesetz wird, nicht nur ein weiter Weg, sondern das muss man können, permanente Mehrheiten zu organisieren und auch erstmal so ein Ressort, ein Haus hinter sich zu bekommen, die Maschinerie in Gang zu halten, würde ich nie unterschätzen. Das ist eben das Problem von völligen Seiteneinsteigern, die dann ein professionelles Umfeld brauchen. Aber ich sage jetzt, ich kann das empirisch nicht belegen, aber der Eindruck ist, dass es hier sehr professionell gestartet ist, sehr zügig die Dinge angegangen werden und man den Eindruck hat, dass die da gut die Dinge abarbeiten. Und das war jetzt nicht unerwartet, aber ich meine, die Ausgangsposition der Erwartungshaltung gegenüber der Regierung, da existierte ja keine. Also, man hat gesagt, es muss irgendwie besser werden, aber eine große Erwartung hatte man in dem Punkt nicht. Man setzt einfach Hoffnung da rein, dass es besser werden könnte. Und das scheint im Moment so viele Bürger offenbar gleichermaßen oder scheint so von denen auch gesehen zu werden.
Man sieht ja auch, wie viel Power und Diskussionsbedarf in manchen Themen steckt, wenn man sich überlegt, dass allein von Bärbel Baas der Vorstoß beim Thema Rente ja schon für eine bundesweite Diskussion gesorgt hat, was wir ja auch immer in der Berichterstattung merken, weil Rente natürlich jeden betrifft und weil entweder beim Verhältnis Beamten zu, in Anführungszeichen, oder Pension zu normalem Rentner viele Faktoren drin stecken, ob das jetzt Neid ist, Ungleichbehandlung, eine andere Ausgangsposition. Man muss es natürlich auch differenziert betrachten. Ist jetzt nicht jede Rente gleich Rente und jede Pension gleich Pension. Aber man hat ja schon, fand ich, das Potenzial auch in der öffentlichen Debatte gemerkt, dass die SPD dort einen Punkt setzen kann, wenn sie da dran bleibt.
Ja, das stimmt. Und das wird vermutlich auch der Bundesparteitag in der kommenden Woche hier in Berlin bestätigen. Es wäre zumindest der Sozialdemokratie zu wünschen, dass sie das so eine Perspektive nach vorne entwickelt, was sie unmittelbar einbringen wollen an Verbesserungen für den funktionierenden Staat aus sozialdemokratischer Sicht. Das ist, glaube ich, die große Erwartungshaltung gegenüber dem Bundesparteitag.
Und was mich überrascht hat, Justizministerin Hubig fand ich relativ klar bisher in ihren Statements Richtung AfD-Verbot, wo sie ja jetzt auch schon in der FAZ, glaube ich, oder in der Sonntagszeitung ein Interview gegeben hat mit so dem Schlüsselsatz, das Verbotsverfahren ist jetzt mal unabhängig davon, wie viele Leute diese Partei wählen, sondern man muss sich das inhaltlich angucken. Die wirkte auch sehr klar, habe ich von Vorgängern in dieser Deutlichkeit bisher auch nicht gehört.
Sehr trittsicher, die Rheinland-Pfälzer, sehr trittsicher unterwegs, ganz offensichtlich. Eine gute Schulung praktisch in Rheinland-Pfalz erfahren.
Sind Sie bei dem Parteitag auch wieder vor Ort, dann kommende Woche?
Ich bin auch dabei, insofern.
Ich zitiere Sie selbst, das wird dann wieder ein Hochfest der Autosuggestion.
Ja, genau. Es ist schön, dass Sie doch nicht nur mitdenken, sondern offenbar auch sich Dinge merken können, längerfristig. Aber wahrscheinlich ist das von den Mitarbeitern alles so aufgearbeitet, dass Sie das dann immer sofort ablesen können.
Das ist das Schöne an diesem Bildschirm hier. Das ist jetzt wie bei Wer wird Millionär? Ich kriege dann unten immer aus dem anonymen Off der Redaktion solche Hinweise, was man jetzt mal platzieren könnte. Anders komme ich ja nicht auf meine Gedanken.
Genau, so stelle ich mir das vor. Es ist halt ein professionelles Medienhaus. Und ist eine, da wird der Chefredakteur wird betreut. Das ist eine betreute Chefredakteur. Das ist Chefredaktion.
Betreuter Journalismus. Gut, das ist ja, wie groß war Ihr Mitarbeiterstab an der Uni? Das war ja auch eine betreute Professur, oder?
Alleindenker natürlich.
Erwarten Sie für einen Parteitag von der Stimmung her? Man könnte ja sagen, SPD in einer Zweierkoalition mit einem guten Ergebnis aus den Koalitionsverhandlungen, man nutzt es als Startrampe, um geschlossen weiterzulaufen. Man könnte auch sagen, es liegt jetzt ein Manifest auf dem Tisch und Lars Klingbeil wird nicht unkritisch gesehen in dieser Machtfülle. Was werden Sie erleben?
Also ich rechne mit einem professionellen Herangehen. Das heißt, es ist eine Ausrichtung auf die kommenden Monate, auf die kommenden 5 Landtagswahlen, die SPD ja auch vor sich hat. Wichtige Kommunalwahlen, beispielsweise in NRW, in anderen Bundesländern auch. Daraus muss man Strahlkraft entwickeln, also zuversichtliche sozialdemokratische Grundmelodie. Wie können wir Zukunftssicherheit sozialdemokratisch garantieren? Mit welchen Gesetzen, mit welchen Vorhaben, mit welcher Führungserzählung? Also wenn die jetzt sich auseinandersetzen mit der Führungsstruktur, wer da was vielleicht ungerechterweise geworden ist, wenn das eine Versuch wird, eine Aufarbeitung der Wahlschlappe, dann ist es nach hinten gerichtet. Das muss man in anderen Kreisen machen, aber nicht vom Bundespartei. Die Bürger wollen wissen, wofür die Sozialdemokratie, wofür wir sie brauchen in dieser Koalition. Was können die besser als andere? Das sollte man auf Parteitag als Bürger hören. Und darum geht es.
Dann bin ich sehr gespannt. Sie sind ja aktuell schon in Berlin. Laufen Sie sich schon warm für den Parteitag oder gehen Sie vorher nochmal nach Hause?
Am Mittwoch auch eine wichtige Habilitationsprüfung wieder in Duisburg. Am Donnerstag halte ich noch einen Vortrag in Bremen. Also bin noch unterwegs. Bis nächste Woche bin ich dann wieder hier, natürlich. Also es ist schön aufgeteilt, jeder Tag.
Ich bin meilenweit davon entfernt von der Habilitationsprüfung, aber ob ich mich von Ihnen gerne prüfen lassen würde, abseits unseres Podcasts, jede Woche bin ich mir noch unsicher.
Hätten Sie ja auch, das wäre die Hölle. Das wäre, ja, wahrscheinlich, wäre sehr anstrengend. Das sehe ich schon, aber ich, ja.
Uns beide. Herr Korte, noch eine letzte Frage, die Sie vorhin bei der Ehrennadel nicht erwähnt haben. Was hat es denn mit der Torte auf sich?
Ich bin ja großer, bekennender Tortenfan und die Ehrennadel befugt mich jetzt dazu, dass ich bei meinem Lieblingskonditor in Duisburg, das ist die Bäckerei Doppelstein oder das Café Doppelstein, lebenslang meine Lieblingstorte ist, die Knuspertorte, bekommen kann. Ich habe das einfach so behauptet am Ende der Laudatio, am Ende meiner kleinen Dankrede. Aber es kam gut an und die Rechnung wird dann immer der Oberbürgermeister kriegen. Ich fand das ja eigentlich eine schöne Idee. Muss ja enge Konsequenzen auch haben, dieser Ehrennadel, außer dass ich die trage bei wichtigen Anlässen.
Das sei Ihnen gegönnt und wir als Hörer und Gesprächspartner werden in Zukunft sehen, ob die Zahl Ihrer Radurlaube in Mallorca steigt, weil Sie die Funde, die sich von der Torte ergeben, ja, wieder abstrampeln müssen.
Das stimmt.
Dann vielen Dank, Herr Korte, auch heute wieder für die Einschätzung, in diesem Fall mit dem Schwerpunkt zur SPD. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern und natürlich auch Zuschauern, dadurch, dass wir uns jetzt ja sehen und auch auf YouTube unsere Unterhaltung angesehen werden kann, noch eine schöne Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.